Reibungen, Konflikte, halbgare Lösungen. Für viele interne Expertinnen und Fachkräfte gehört das zum ganz normalen Alltag. Gefühlt kommt man nicht von der Stelle, die Wirksamkeit bleibt auf der Strecke. Heute habe ich zwei Gäste im Gespräch, die diesen etwas frustrierenden Alltag auf ihre ganz eigene Weise beleuchten und übersetzen. Annette Gebauer und Stefan Günther. Beide langjährige und sehr erfahrene OrganisationsberaterInnen. Mit systemischem Blick und vielen Beispielen aus ihrem Beratungsalltag machen sie uns deutlich, warum dieses Chaos völlig normal ist und vor allem, wie du damit konstruktiv und wirksam umgehen kannst. Und sie haben dazu sogar eine Weiterbildungswerkstatt mitgebracht. Mehr auch so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und auch so's mit dieser Episode. Vor einiger Zeit habe ich eine total spannende Ankündigung gelesen. Wieder mal auf LinkedIn. Hier wurde eine Werkstatt vorgestellt für interne Expertenfunktionen. Ich habe mich dann da eingelesen und habe da ganz viele Stichworte drin gefunden, die ich wirklich spannend finde. Insbesondere Stichworte, die so die systemische Beraterküche angehen. Daraufhin habe ich gedacht, es wäre doch interessant für dich als Hörerin auch von dieser Werkstatt zu wissen, und habe jetzt das Glück, die Initiatoren hier im Gespräch zu haben. Vor mir sitzen jetzt die beiden, die diese Werkstatt erfunden haben. Beides Psychologen, beides erfahrene Unternehmensorganisationsberaterinnen, beide sehr bewandert im Umfeld der Systemtheorie, systemische Modelle, systemische Tools und mit sehr viel Erfahrung im Umfeld der Hochrisikounternehmen, der HRO. Also Organisationen, die sehr zuverlässig arbeiten müssen, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Fluglinien oder Atomkraftwerke. Die eine mit eigenem Unternehmen, ICL, Interventions for Corporate Learning, und der andere schon seit vielen Jahren Berater, Teil des Kernteams und bis vor kurzem auch Gesellschafter von Simon Weber und Friends. Ja, und beide begleiten halt auch Veränderungsprozesse gemeinsam. Darüber sprechen wir auch heute. So, und jetzt habe ich den Spannungsbogen so richtig hochgetrieben. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf meiner Tonbühne, Annette Gebauer und Stefan Günther. Schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Hi.
Kurz und bündig. Ja, wunderbar, dass ihr euch die Zeit nehmen konntet. Wir haben hier heute Morgen ganz besondere Bedingungen. Wir sitzen an völlig unterschiedlichen Orten. Wo sitzt ihr gerade?
Ich sitze gerade in meinem Ferienhaus in Polen mit Blick über einen wunderschönen See.
Oh.
Besser kann es nicht sein. Oh. Es sei denn, man ist da, wo Stefan ist.
Ich sitze in Portugal und bin gerade gestern hier angekommen. Wir werden eine längere Wanderung machen und es hat ganz gut reingepasst, dass wir das heute noch runterkriegen.
Okay. Hast du denn schon gefrühstückt oder musst du das gleich noch?
Das ist noch viel schlimmer. Die Zeitumstellung ist hier eine Stunde früher. Und als ich 8 Uhr ausgemacht habe, habe ich in dem Augenblick nicht geahnt, dass das heißt, dass ich um 7 Uhr anfange. Aber ihr müsst mich ja nicht sehen. Insofern ist das alles klar.
Auf jeden Fall hört sich deine Stimme sehr wach an. Also dann nochmal doppelt und dreifach vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, weil ihr seid offensichtlich in Urlaubsumfeldern. Und das ist dann ja, vielleicht eine ganz interessante Ergänzung. Ich sitze hier in meinem Büro in Mannheim, schaue aus dem Fenster auf den grünen Baum, aber im Wesentlichen schaue ich jetzt auf euch und freue mich einfach riesig auf das Gespräch. Ja, ich habe jetzt gerade im Vorspann schon erzählt, ich bin auf diese Werkstatt aufmerksam geworden und habe mir gedacht, das wäre jetzt auch wirklich ein spannendes Ereignis für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine solche Werkstatt für Fachkräfte anzubieten?
Ja, ich kann ja mal einsteigen. Also das mit dieser Werkstatt ist ein bisschen so ein gemeinsames Herzensanliegen von uns beiden. Bei mir ist es eigentlich ziemlich stark mit meiner Biografie verknüpft. Ich bin seit über 20 Jahren externe Organisationsberaterin mit einem starken systemischen Hintergrund und habe über die Lernfähigkeit von Organisationen promoviert. Das heißt, ich habe am Anfang meiner Berufslaufbahn sehr viel mit so Fragen wie Corporate Learning, Innovation, Agilität und so weiter zu tun gehabt und habe dann irgendwann so den Schwenk gemacht in Richtung der Fragestellung, wie können Organisationen, was du gerade gesagt hast, eigentlich sowas wie hohe Zuverlässigkeit erzeugen. Auf einmal ist man eher mit Fragen wie Qualität, Safety, Compliance, interne Revision und so weiter, Prüfung, Auditing beschäftigt. Und was so ein gemeinsamer Nenner ist von beiden Themen ist, dass diese Themen natürlich in den Organisationen stark über Fachfunktionen oder über externe oder über interne Fachfunktionen unterstützt werden. Und was mir so aufgefallen ist, und das haben wir, Stefan und ich, dann gemeinsam sehr intensiv diskutiert, ist, dass diese Fachfunktionen sich immer sehr stark inhaltlich fokussieren, also sprich auf ihr einzelnes Thema, das versuchen, irgendwo in der Organisation anschlussfähig zu machen. Aber dabei so zwei Fragen eigentlich so verloren gehen. Das eine ist, neben der fachlichen Expertise so die Frage, wie werde ich in der Organisation wirksam? Ja, also wie arbeiten wir mit Führungskräften zusammen? Wie gestalten wir eigentlich so einen Change-Prozess, wo wirklich ein Musterwechsel stattfinden kann? Und das andere ist, wie kooperieren wir eigentlich mit den anderen Fachfunktionen, von denen wir uns ja irgendwo auch sorgsam abgrenzen müssen, um sozusagen eine Tiefe in der Fachlichkeit hinzukriegen? Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, das wäre eigentlich super, wenn man mal was Ungewöhnliches macht, nicht noch mehr Vertiefung im Silo, sondern eher übergreifend zu gucken, was sind denn eigentlich so Themen, die einen gemeinsamen Nenner ausmachen eben und wie kann man einerseits wirksamer werden in der Organisation anschlussfähig und wie kann man vielleicht auch sogar noch neue Formen der Kooperation hinkriegen unter den Fachfunktionen.
Mhm. Ich habe jetzt schon ein Wort gehört, das so richtig aus der systemischen Küche kommt, nämlich das Thema Musterwechsel. Kannst du das nochmal übersetzen?
Naja, wir würden ja immer sagen, dass sich in Organisationen oder Organisationen selbst ihr eigenes Spiel entwickeln, ja, also ihre Bewältigungsstrategien, wie sie in der Welt zurechtkommen. Also systemisch würde man dann immer sagen, wie sie Unsicherheit absorbieren oder Komplexität reduzieren. Und dabei entstehen einfach bestimmte Muster und das macht eine Organisation ja einzigartig. Und dazu gehört natürlich auch, wie ich in der Organisation internes Wissen mir vorhalte und entwickle und wie ich mich dem dann wieder aussetze. Also weil jedes Wissen, was ich in der Organisation entwickle, ist ja dann auch immer wieder ein Anlass, mich zu verändern. Und damit muss man immer gut überlegen, wie weit man da gehen will. Mhm. Und in diesem Zusammenspiel zwischen den internen Fachexperten, Führung, operativem Management entstehen halt im Laufe der Zeit einfach bestimmte Muster. Wir kommen da bestimmt nachher noch drauf zu sprechen, was wir glauben, was da so typische Muster sind, die da entstehen. Und auch wenn diese Muster irgendwo für einen Nutzen haben oder auch in der Vergangenheit einen Nutzen hatten, muss man sich trotzdem natürlich ab und an überlegen, ist das eigentlich noch zukunftstauglich, diese Muster, die sich da zwischen den Fachfunktionen entwickelt haben.
Mhm. Wir haben also jetzt schon ganz, ganz deutlich rausgehört, Annette Gebauer, lauscht auf diese Muster. Das scheint irgendein ganz entscheidender Hebel zu sein, auch für Fachkräfte, die gegebenenfalls sich mit ihrer Situation im Unternehmen und mit dem Zusammenarbeiten im Unternehmen mal intensiver auseinandersetzen wollen. Woran könnte eine Fachkraft so ein Muster merken? Also warum stört das eigentlich?
Der Musterbegriff hat für uns eine vielfältige Bedeutung. Also einerseits, ich bin Psychologe eigentlich von der Ausbildung und Annette auch. Wenn man von der Psychologie kommt, guckt man eher auf individuelles Verhalten. Mhm. Also Psyche kann man ja eh nur erschließen aus Reden oder aus irgendwas anderem. Mhm. In der Systemtheorie haben wir gelernt, den Fokus eher auf wiederkehrende Muster der Organisation zu gucken. Also denk an Kultur oder denk an Abweichung von Regeln. Das ist sozusagen wenn man sich die Musterbeobachtung mal antrainiert hat, ist das ein unwahrscheinlich spannender Aspekt, der ein bisschen wegführt von Psyche, weil auf der Organisationsebene ist Psyche eh nicht so leicht zu beeinflussen oder generell nicht so leicht zu beeinflussen. Also jeder, der Kinder und Familie hat, der weiß, was da dahinter steckt. Und für unsere Werkstatt ist jetzt Muster ganz besonders, also doppelt bedeutsam, weil wir einerseits eigentlich über unsere unterschiedlichen fachlichen Expertenfunktionen diese Muster erst richtig erkannt haben. Also wir haben ja erkannt, dass bestimmte Muster, egal ob ich bei Sicherheit oder bei Compliance oder bei Change oder bei irgendeiner anderen Expertenfunktion arbeite als Externer, der Blick vom Vordergrund und Hintergrundwechsel, also von der inhaltlichen Seite auf die Ankopplungsmuster. Wie koppelt sich diese Einheit eigentlich an? Wie wird sie beauftragt? Wie wird sie gesehen? Wie schafft sie sich den Raum? Sie ist ja irgendwann mal geschaffen worden, weil sie irgendeinen existenziellen Beitrag leistet in der Organisation. Und jetzt merkt man aber, dass das Spiel, das Zusammenspiel dieser Expertenfunktionen mit dem Gesamtgeschäftsmodell extrem unterschiedlich werden kann. Und so sind wir eigentlich erst auf die Idee gekommen, Leute zusammenzuholen, die erstmal fachlich, inhaltlich nicht so viel miteinander zu tun haben und eher auf die Muster der Ankopplung, der Beauftragung und des gemeinsamen Spiels zu achten.
Also wenn eine Fachkraft im Unternehmen dann beauftragt ist, zum Beispiel Arbeitssicherheit zu verfolgen, dann wirkt sie im Unternehmen mit den anderen Mitarbeitenden und mit den verschiedenen Ebenen zusammen. Und bei dieser Zusammenarbeit bilden sich Muster raus, die dann zum Teil auch in der Kultur sozusagen herauszulesen sind. Ich gehe bei Kultur, benutze ich immer gern das Wort ungeschriebene Regeln, die sich in der Kultur so etabliert haben. Also so ticken wir, das dürfen wir, das wird bei uns auch akzeptiert. Und solche Muster sind dann auch solche akzeptierten, ungeschriebenen Spielregeln?
Im Prinzip ja. Ich meine, vielleicht können wir es ein bisschen greifbarer machen. Ne? Also ein typisches Muster, was wir immer wieder beobachten, gerade wenn es so um diese Zuverlässigkeitsthemen geht, wie Compliance, Quality, Safety, was ja hier auch die Zuhörerschaft ausmacht, ist so ein Delegationsmuster. Ne? Also zwischen Führung und Qualitätsexperten, Sicherheitsexperten. Das heißt, naja, ihr habt doch die inhaltliche Fachlichkeit. Das Thema ist uns sowieso so ein bisschen lästig, weil es ist irgendwie zeitintensiv. Macht ihr mal euren Job und wir können uns auf unser Geschäft konzentrieren. Das ist ein eingespieltes Muster und jetzt kann man sich fragen, wofür ist das denn eigentlich nützlich? Ne? Weil wir würden immer erstmal wertschätzend drauf gucken und sagen, wofür ist das eigentlich entstanden? Mhm. Und jetzt kann man sich mal überlegen, was steckt dahinter eigentlich für ein Spannungsfeld oder für eine Herausforderung, was gelöst wird über dieses Muster. Und jetzt muss ja eine Organisation, muss ja einerseits sich irgendwie schon um Effizienz und Produktivität und Performance kümmern, ja. Und auf der anderen Seite muss sie sich auch mit ihrer Zukunft, mit ihrer Zuverlässigkeit, also Zukunftsfähigkeit ist ja im Prinzip, also Qualität ist ja sehr stark darauf ausgerichtet, die Organisation zukunftsfähig zu halten. Das heißt, dass eben tatsächlich keine größeren Qualitätsmängel zu Reputationsschäden und so weiter führen. So, und jetzt müssen diese beiden Anforderungen, widersprüchlichen Anforderungen, Effizienz versus Zeit oder und Sorgfalt für Qualität, müssen irgendwo ausbalanciert werden. Ich kann es nicht gleichzeitig machen. Und wie mache ich es? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das Delegationsmuster ist eins, was einfach diese zwei widersprüchlichen Anforderungen spaltet. Also das heißt, das operative Geschäft kann sich um Effizienz kümmern und die Qualitätsexperten kümmern sich um die Sorgfalt, die für Qualität eine notwendige Sorgfalt. Ist das sozusagen zukunftsträchtigste Muster, dass Qualitätsexperten wirksam werden können, dass sie quasi für sich irgendwo häufig dann wie so Missionare versuchen, für Qualität zu werben oder für Sicherheit? Wahrscheinlich nicht, würden wir jetzt wahrscheinlich alle sagen, aus der Fachlichkeit heraus. Und die Frage ist dann, eine Frage, die wir zum Beispiel in der Werkstatt bearbeiten wollen, ist, wie sehen denn alternative Strategien aus, um mit diesem erstmal immer vorhandenen Widerspruch oder diesen zwei widersprüchlichen Anforderungen anders umzugehen und wie sie, um sie vielleicht auch in der Organisation zwischen Führung und Qualitätsexperten oder Fachexperten überhaupt erstmal sichtbarer zu machen, um dann nach neuen Bearbeitungsformen zu suchen.
Ich habe das hier auch im Podcast schon häufiger bearbeitet und habe dann immer gesagt, so das, was die Fachkräfte erleben, das ist im Grunde, dass die anderen keine Zeit haben für ihr Thema, sondern Wichtigeres zu tun haben. Nämlich die Produktion und das Thema, wir müssen Geld verdienen. Und genau dieses Thema greift ihr jetzt auf, frei nach dem Motto, wie kann man damit jetzt sinnvoll und konstruktiv umgehen? Und Einen anderen Aspekt daran finde ich noch auch sehr spannend. So wie du das erzählt hast, hört sich das so an, als sei das irgendwie auch völlig normal im Unternehmen. Fachkräfte denken ja an der Stelle, sie haben eine ganz besonders schwierige Situation und erleben immer nur Widerstand und sind frustriert oder zweifeln dann auch an ihrem eigenen Können. Und wenn ich dann die Organisation mal genauer anguckt, und das können ja systemische Berater besonders gut, was ist das, was ihr da nochmal herausarbeitet? Oder was ist das Besondere an diesem Modell auch?
Na, das, was wir erstmal ganz häufig im Alltag beobachten, ist, dass, was ja passiert in diesem Muster ist, dass dann die Fachexperten also entweder zu Missionaren werden oder sich so ein bisschen in die Schmollecke zurückziehen. Also da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, aber sie sind meistens immer haben irgendwo mit so einer Art, also entweder, okay, wir versuchen es nochmal irgendwo voranzupreschen und die anderen irgendwie dazu zu bringen, jetzt endlich das Thema auch ernst zu nehmen oder Rückzug. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man gemeinsam mit den unterschiedlichen Perspektiven auf überhaupt erstmal drauf guckt, welches Muster da bearbeitet wird, ja, und vielleicht auch tatsächlich überhaupt erstmal guckt, das sind jetzt nicht Animositäten zwischen den Abteilungen oder so, ne, wo vielleicht bestimmte Player das nicht wollen oder so, sondern das hat schon seinen Sinn und Zweck. Und sich dann gemeinsam zu überlegen, wie sieht denn eigentlich ein Weg aus, dass wir über Alternativen nachdenken, wie wir mit diesen widersprüchlichen Anforderungen umgehen. Mhm. Das ist ja ein erster Schritt überhaupt. Das ist ja ein ganz anderer Zugang, als aus dem Muster heraus sozusagen entweder kämpferisch oder rückziehend in irgendeiner Form sich mit den Spielregeln abzufinden, den impliziten und expliziten.
Ja. Ganz pragmatisch würde ein Beispiel noch dahinter setzen oder daneben legen. Die Frage zum Beispiel, zu welchem Zeitpunkt wird so eine Expertenfunktion überhaupt in welchem Gremium oder in welchem Kontext beauftragt oder hinzugezogen? Es gibt ja sehr reaktive Ideen, dass diese Funktion als Gutachter oder Polizei im Nachhinein beauftragt wird. Aber es wird vielleicht vergessen, dass bestimmte Funktionen, wenn wir Safety gerade nochmal nehmen können, dass sie auch präventiv bei bestimmten Themen eigentlich in einem bestimmten Gremium mit dabei sein müssten, um bestimmte Themen in der Entstehung, also schon zum Beispiel Bauplanung oder sowas, um da dabei sein zu können, statt hinterher zu sagen, steht das Gebäude, aber sicherheitstechnisch haben wir jetzt ein Problem, weil bestimmte Dinge vom Weg oder von der Anordnung oder von den Geräten her ein Dauerproblem herstellen. Also die Entscheider, wie Annette sagt, haben manchmal ein bestimmtes Bild im Kopf, ein mentales Modell. Wann beauftrage ich eigentlich meinen Dienstleister XYZ? Der bräuchte oder die Expertin oder die Funktion bräuchte einen ganz anderen Aufsetzpunkt. Also nicht reaktiv, sondern präventiv. Aha. Früh gehört zu werden, um bestimmte Dinge zu sehen, die andere nicht sehen. Und das kann man durchdeklinieren für ganz viele Fachexpertisen. Also wir sind jetzt oft bei Sicherheit, weil wir da oft ganz tiefe und lange Erfahrungen gemacht haben. Aber das geht für Compliance, das geht für Qualität, das geht für ganz, ganz viele andere Funktionen. Und daher diese Idee, deren Schmerz oder deren Fragestellung oder deren Entfaltung der Spaltung, wie Annette das beschrieben hat, oder wir nennen es manchmal auch Paradoxie. Wie kann man diese Entfaltung, die Bearbeitung der Paradoxie anders spielen, als es vielleicht automatisch sich im Kopf bei den Entscheidern über die Zeit ergeben hat?
Paradoxie kurz übersetzt in mein Wording, das hier schon öfter mal gehört wurde. Ich habe immer gesagt, widersprüchliche Anforderungen. Also der eine will das und der andere will das und zusammen geht's nicht. Das ist auch ein Thema, mit dem sich Fachkräfte sehr oft auseinandersetzen müssen und oft sogar widersprüchlich innerhalb der Fachkräfte, dass ein Umweltschützer was anderes will als eine Arbeitssicherheit und der Explosionsschützer nochmal andere Vorgaben umzusetzen hat. Und plötzlich sind die mittendrin in einem Dilemma.
Genau. Und das ist strukturell kontinuierlich. Also das lässt sich nicht durch eine Entscheidung lösen, sondern es muss, wir sagen immer, kontinuierlich entfaltet werden. Also wer mit wem, auf welche Art und Weise bleibt im Dialog, Kommunikation und Entscheidung, dass dieser Grundwiderspruch, den man niemals wegkriegt. Natürlich ist es ein Widerspruch, ob ich eine Anlage stehen lasse, weil ein Risiko entsteht und dabei am Tag 50.000 Euro verliere, weil sie nicht produziert, oder ob ich sie abschalte und sage, Sicherheit geht wirklich vor und wir gucken uns jetzt an, was da rattelt. Das Wichtige ist, dass man den Konflikt nicht loskriegt und dass man nach kontinuierlich cleveren, und da sind wir bei der Positionierung der Experten, dass man nach cleveren Entfaltungsmöglichkeiten dieses Konfliktes sucht oder Lösungsmöglichkeiten. Sagen wir lieber Bearbeitungsmöglichkeiten, weil Lösung klingt ja wieder so endgültig und Manager haben ja gerne endgültige Lösungen und in dem Fall geht es eben nicht.
Ich habe Zwischenlösung als Wort im Angebot, was einfach nicht endgültig ist, sondern was immer wieder aufgegriffen werden muss.
Genau.
Naja, und ein anderes Muster, jetzt haben wir ein bisschen über dieses Muster zwischen letztlich eher so Entscheidern und den Fachfunktionen gesprochen. Und ein anderes Muster, was mir jetzt gerade einfällt, Stefan, als ich dich habe reden hören, ist natürlich die Muster, die sich unter den Fachexpertengruppen teilweise einspielen. Und da muss man ja auch ein bisschen auf die Entstehungsbedingungen von Fachexperten gucken. Die sind ja einerseits, also um sich vertiefen zu können, ist ihr Silo ja hochfunktional. Also das heißt, muss eine Quality Community in der Organisation haben oder extern, um irgendwie mich mit meinem Thema sehr intensiv zu beschäftigen. Und andererseits führt das halt häufig dazu, bei der geringen oder bei der immer knappen Aufmerksamkeit, die es in Organisationen gibt, immer knappen Ressourcen, dass dann sich häufig zwischen den Fachexpertengruppen eher so Konkurrenzverhältnisse einspielen. Ne? Also ich nutze jetzt meine günstige Gelegenheit, ich habe jetzt gerade mal die Aufmerksamkeit meinetwegen beim Vorstand, um mit meinem Thema mich zu platzieren. Und da stören die anderen fachlichen Notwendigkeiten eher. Und so entsteht dann häufig so ein Gerangel, wer jetzt gerade eigentlich welches Projekt macht. Entscheider oder die operativen Bereiche erleben das dann ja häufig als fast als chaotisch, dass diese teilweise widersprüchlichen Anforderungen auch von den unterschiedlichen Projekten aus Fachabteilungen dann auf sie einströmen und sie gar nicht wissen, wo sie als erstes anfangen sollen. Also ich finde, diese ganzen Kulturthemen sind ein Beispiel. Ne? Also wie viele Kulturen wollen wir noch entwickeln? Ne? Safety-Kultur, eine Qualitätskultur, eine Innovationskultur. Jetzt habe ich schon gelesen, KI-Kultur. Ne? Also und da mal zu gucken, wo ist denn da eigentlich der gemeinsame Nenner? Und wenn ich jetzt auf Muster gucke, sozusagen, wie viel Vertiefung ist notwendig in den einzelnen Fachbereichen, aber wie organisiert man auch wiederum diesen Austausch über den gemeinsamen Nenner, wo man eigentlich hin will oder sozusagen, was so die Eckpfeiler sind, über die Fachlichkeiten hinweg. Und so ist tatsächlich auch, das ist auch mit einer Kernidee dieser Werkstatt, diese unterschiedlichen Fachexpertisen zusammenzubringen. Wir merken allerdings auch, dass sich das gar nicht so einfach vermittelt. Ich glaube, für uns wäre es viel einfacher, eine Werkstatt für Sicherheitsexperten zu machen. Da hätten wir sofort 30 Anmeldungen, weil das normale Muster ist, sich eher unter fachgleichen Experten auszutauschen, anstatt dass ein Sicherheitsexperte jetzt denkt, oh, das ist aber interessant, mich mal mit einem Innovationsmanager über unseren gemeinsamen Nenner auseinanderzusetzen. Und das ist für uns eigentlich auch ein Zeichen, dass wir da auch wahrscheinlich an einem Musterwechsel gerade ein bisschen dran sind, da noch mal ganz andere Fragen zu stellen.
Ja.
Ich darf noch eine Sache ergänzen. Die Beauftragenden, also die Entscheider in der Organisation, die verschärfen dieses Grundproblem meistens noch, indem sie sequentielle Teilthemen beauftragen. Eigentlich müssen die ja sehr früh erkennen, dass ein bestimmtes Thema nur durch eine Kooperation von verschiedenen Expertisen bewältigt werden kann. Also sagen wir mal Qualität, Sicherheit und Personal zum Beispiel. Und sie müssen eigentlich in der Lage sein, so eine Art crossfunktionales oder übergreifendes Projekt anzustoßen und das auch zu steuern. Wenn die das nicht sehen, dann brauchen sie jemanden, der sie stark genug irritiert, dass sie merken, dass ihre Art der Beauftragung Teil des Problems ist. Also wir haben deswegen in den Projekten, in denen wir arbeiten, ganz oft auch mit dem Management begonnen.
Ja.
Also das Management als Entscheider und Beobachter mit ihrem mentalen Modell, wie machen wir das denn eigentlich, sehr intensiv erstmal, ich sage jetzt mal freundschaftlich, in den Schwitzkasten genommen und haben gesagt, bevor wir jetzt an euren Expertenfunktionen arbeiten oder in einer, wenn wir den Auftrag haben, lasst uns doch mal schauen, wie läuft das denn bei euch mit der Beauftragung und welche Licht- und Schatteneffekte treten dadurch auf.
Ich hätte da direkt ein Beispiel, wenn du möchtest. Also wir haben mit einem großen Konzern gearbeitet, da war die Beauftragung eigentlich, und das ist tatsächlich oft auch eine Frage der Auftragsklärung, da war der Auftrag eigentlich, wir haben hier Qualitätsprobleme, mach doch mal mit unseren Qualitätsexperten was, macht mal einen Workshop, vielleicht nochmal eine Qualitätsleitlinie, Qualitätshandbuch oder was auch immer, also arbeitet mit der Fachlichkeit, war der Auftrag. Und wir haben dann in der Auftragsklärung, die bei uns tatsächlich auch immer ein bisschen länger dauert, weil da findet der Musterwechsel dann schon statt irgendwo, ne? Also oder wird gelegt, also wird man jetzt eher Teil des Systems oder etabliert man irgendwo Möglichkeiten, um auf die Muster zu gucken und zu überlegen, wo können wir gezielt Unterschiede zu den etablierten Mustern machen. Deswegen hatten wir da gesagt, lasst uns doch vielleicht mal überlegen, welche Fachexperten beschäftigen sich denn noch mit ähnlichen Themen eigentlich in der Organisation und haben dann bewusst gesagt, wir könnten doch vielleicht die Sicherheitsexperten dazu nehmen. Ja, also artverwandtes Thema, es geht auch um Zuverlässigkeitsfragen, aber bisher über die Sicherheit war da sehr stark am Personalbereich angedockt, während die Qualität sehr stark am operativen Geschäft angedockt war, einfach disziplinarisch von der Führung. Und darüber hinaus haben wir gesagt, das, was Stefan gerade sagte, wir brauchen eigentlich den Prozess mit den Entscheidern zusammen. Das heißt, eigentlich müssen in diesem Workshop, das wurde nachher ein über mehrere Jahre währender Prozess, Veränderungsprozess, aber lasst uns die Entscheider auch mit dazu nehmen und überhaupt wieder ganz neue Verbindungslinien zwischen diesen Fachexpertengruppen und Führungen herstellen und dass man sich diese Muster, diese eingeschwungenen Muster zwischen den beiden Playern angucken kann. Und es zeichnet so ein bisschen unsere Arbeit aus, dass wir da wirklich versuchen, andere Muster zu etablieren.
Also das ist sicherlich was sehr Wertvolles, was ich mir vorstellen kann, bei Fachkräften auch entsprechend bewertet zu werden, weil ich höre ganz oft, ich kann ja tun, was ich will, meine Geschäftsführung zieht nicht mit. Da ist auch die Rollenteilung nicht richtig klar. Und das ist was, was sich in Managementsystemen auch oft dadurch verfestigt, dass für diese Fachkräfte der Fokus immer darauf liegt, das Zertifikat zu erhalten. Das heißt, deren Job ist es, die externen Audits so laufen zu lassen, dass am Ende dieser Zettel an der Wand weiter hängen darf. Und dieser Fokus hat dann insbesondere die Wirkung, dass die Experten, die Fachkräfte eher den externen Auditor als ihren Auftraggeber oder als den, der ihnen Jobs gibt, ansehen, als die eigene Geschäftsführung.
Genau, und wir würden sagen, das ist so eine Art und Weise, wie das System sich vom Lernen abhält, ne? Also man hat eigentlich ein Zertifizierungssystem, was ja eigentlich, wenn man mal genau drauf guckt, so gebaut ist, dass man kontinuierlich lernt, nämlich also der Prozess, der dahinter liegt, ne? Also ob das jetzt irgendwelche ISO-Systeme sind oder OSHA, das sind ja immer, ist ja immer die Idee dieses Selbstlernens eigentlich dabei. Nur wenn man die natürlich so implementiert, dass man eigentlich nur dieses System befriedigt, so möglichst nichts festzustellen und Führung eigentlich mehr, also die Entscheider, die über Veränderungen entscheiden können, möglichst weit draußen hält oder die einfach relativ wenig davon mitkriegen wollen, dann nutzt man Systeme auf eine andere Art und Weise. Und deswegen eben unsere Frage, wie kann man zum Beispiel so einen Prozess der Systemeinführung so gestalten, dass er wirksamer wird, ja. Und da fließt ja häufig auch sehr viel Arbeitszeit und Energie rein in diese Prozesse. Nur häufig eben tatsächlich nicht wirklich mit einer hohen Wirksamkeit.
Ja, das Interessante ist ja, jetzt gibt's diese vielen Systeme. Gerade QM-Systeme gibt's inzwischen über 20, 30 Jahre. Und die haben auch wirklich genauso angefangen, wie ich es beschrieben habe. Und jetzt mit der Zeit sind alle Fachkräfte und auch die internen Performer unglaublich frustriert davon, weil sie extra Arbeit haben, weil es kaum Wirkung zeigt, weil die Rollen immer unklar sind, die Arbeit hin und her geschoben wird. Also all die Dinge, die dann zu bestimmten Mustern auch führen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr in der Werkstatt auch eher mit Fachkräften konfrontiert seid, die schon eine echte Leidensgeschichte hinter sich haben und sich fragen, was können wir in diesem System auch verändern? Es ist etabliert. Wir müssen dieses Zertifikat aufrechterhalten, weil große Kunden es wollen. Im Automobilbereich ist es ja so, dass du als Zulieferer ohne ein Zertifikat wirklich schlechte Karten hast. Also der Druck ist da. Was können diese Menschen tun, um ihre Systeme zu verändern? Habt ihr da vielleicht auch konkrete Ansätze oder Ideen, an welchen Mustern man da arbeiten könnte, wie man das angehen könnte?
Naja, mir fällt ein, dass manchmal das System durch die Fachfunktion direkt nicht so änderbar ist. Ich kann eher den Umgang mit dem Anlass eines Audits, den kann ich ändern und kann eben den Dialog über die Ergebnisse sozusagen für die Ansatzpunkte, für Hebelwirkungen zur Verbesserung auf eine andere Art und Weise nutzen. Vielleicht muss man manchmal sogar in zwei Systemen denken. Das eine ist die Schauseite, wie kriege ich jetzt meinen Kleber, hier mein Zertifikat. Und wie die andere Seite ist, wie lernen wir aus dem, was wir beobachtet haben und beginnen einen kontinuierlichen Veränderungsprozess in der Organisation? Das ist natürlich eine Kunst, weil ich muss quasi in diesen beiden Dimensionen denken, parallel. Aber es liegt ja in jedem Audit, wenn es gut gemacht wird, liegt ja eine Riesenchance drin, Dinge zu entdecken, die dann in eine Veränderung münden im Sinne von organisationaler Veränderung. Manchmal ist die Trennung die einzige Möglichkeit, die mir einfällt.
Mir fällt jetzt als verbindende Idee nochmal ein. Ich könnte mir vorstellen, dass genau die Muster, auf die ihr schaut, verschiedene Orte sind, genau so einen Prozess anzustoßen. Oder verschiedene Gelegenheiten. Je nachdem, welches Muster gerade besonders belastend ist, kann ich da anfangen, mein System, ich sage jetzt einfach mal ganz platt, zu modernisieren. Also auf irgendeine Art in eine Richtung zu bewegen und zu verbessern, wo es uns mehr hilft, mehr nützt, mehr Akzeptanz hat und definitiv wirksamer ist.
Ich würde noch ergänzen, also das würde ich auch ganz genauso sehen. Also ich hatte mir auch gerade hier auf meinen Zettel geschrieben, als du die Frage vorher gestellt hattest, so günstige Gelegenheiten nutzen, ne? Also, und die Anlässe sind ja für verschiedene Fachfunktionen unterschiedliche, ne? Das sind bei Innovationsexperten zum Beispiel verpasste Innovationschancen, ne, die das Management drücken. Ne. Bei Safety sind es natürlich Ereignisse, bei Compliance, irgendwelche Findings, ne, von externen Auditoren. Und so welche günstigen Gelegenheiten kann man natürlich immer nutzen. Und die Kunst besteht dann natürlich darin, nicht in das typische Muster, so ein reaktives Muster zu fallen. Ne, weil das ist ja das, was wir häufig beobachten. Dann wird irgendwie so ein Quick Fix gemacht. Alle wollen irgendwie nach außen auf jeden Fall legitimieren, wir haben ja was gemacht. Vielleicht wird sogar auch noch ein Schuldiger gefunden. Dann ist man das Problem sowieso ziemlich schnell los, weil das System muss nicht mehr lernen. Irgendjemand hat halt einen Fehler gemacht. Und das bedeutet, dass man im Prinzip sich so ein bisschen vorbereiten muss auf solche günstigen Gelegenheiten, um eigentlich diese reaktive Energie, die dann nach so welchen Ereignissen oder Schmerzpunkten sind, ist ja dann immer reaktiv, dann entsteht, die in irgendeiner produktiven Form zu nutzen, um jetzt aber nicht in die Wiederholung zu gehen. Die haben ja ihre Bewältigungsmechanismen, wie sie mit so welchen Ereignissen umgehen. Und unsere Erfahrung ist, dass es total hilfreich ist für die Fachbereiche, sich da vorher schon ein bisschen die Karten zu legen, also sich zu überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ja, also sich überhaupt erstmal bewusst zu werden über die, wir nennen das Kernparadoxien der eigenen Arbeit, aber lassen wir es mal lieber, widersprüchliche Anforderungen taugt auch gut in der Praxis. Was sind denn eigentlich die widersprüchlichen Anforderungen, die in unserer Arbeit liegen? Und wie sollten die eigentlich bestenfalls bearbeitet werden, wie aber auch nicht? Und wie machen wir es eigentlich? Was ist eigentlich gerade typisch für uns sozusagen? Ne? Und wenn dann so eine günstige Gelegenheit kommt, hat man zumindest schon mal gemeinsam so eine Landkarte vor sich, wo wollen wir denn eigentlich hin und wie könnten wir in diesem Fall einen Unterschied machen, um nicht wieder in die Wiederholungsschleife zu gehen, okay, Ereignis, Schmerz, jetzt macht das Management, sucht nach Verantwortlichen, die Fachabteilungen fangen an, in den Service zu gehen und eigentlich dann möglichst schnell die Aufgabe zu übernehmen, so dass sie irgendwo wegdelegiert ist. Wie schaffen wir es sozusagen, wie könnte ein Prozess aussehen, den wir als Fachabteilung anbieten können, um da einen Unterschied zu machen? Und das ist auch wiederum, werden so Themen sein, die wir in der Werkstatt uns angucken können. Wie kann man sich eigentlich darauf gut vorbereiten?
Das heißt, im ersten Schritt, ich mache mir überhaupt erstmal bewusst, was da gerade läuft, an mäßigem Ablauf, an Muster, was uns nicht mehr zufriedenstellt oder was sogar richtig gehend wehtut. Und dann überlege ich mir konkrete Möglichkeiten, damit umzugehen.
Im Vorfeld. Also ich bin vorbereitet sozusagen, wie ich mit der günstigen Gelegenheit umgehen kann, um was anderes zu machen. Und es muss natürlich immer irgendwo noch anschlussfähig sein. Es sollte nicht zu radikal sein. Ne? Da muss man ein gutes Fingerspitzengefühl für entwickeln. Aber eben das auch durchzuziehen. Also weil das, was wir häufig erleben, ist, dass die Verführung so groß ist, in die alten Pfade wieder einzutreten, dass es ein Einzelner kaum hinkriegt. Also deswegen macht es so viel Sinn, sich da gemeinsam auch ein bisschen mental zu verbünden. Vielleicht auch mit anderen Fachabteilungen.
Also ich habe das bei einem Logistikunternehmen vor ein paar Jahren mal miterlebt. Die waren vollkommen erschöpft, weil sie so ein Audit mit voller Kraft einige Wochen mit Materialien und mit Untersuchungen und mit Interviews machen müssen. Und Sie haben irgendwie so eine 3- bis 2-3 in verschiedenen Themen bekommen und auch mal eine 3-4. Die saßen dann aber zusammen und der Zeitpunkt war genau richtig zu sagen, was lernen wir denn eigentlich jetzt aus diesem Stop-and-Go-Vorgehen für die Kontinuität der Beschäftigung mit den Themen des Audits, sodass das Audit dann nicht mehr ein Sonderereignis wird, sondern eigentlich kontinuierlich unsere Themen, die wir ohnehin anders unter Beobachtung haben, mal mit einer Außensicht beobachtet. Und das war ein ziemlich interessanter Punkt, der ist entstanden, den konnte man dann natürlich sehr gut als Berater weiter aufbereiten und weiter instrumentieren und weiter etablieren. Aber die waren so erschöpft hinterher, dass sie sagen, den Blödsinn, den machen wir auf diese Art und Weise nicht mehr weiter. Was wäre denn für dieses Muster eine gute Alternative, wie wir damit umgehen?
Hm. Oh, jetzt klappen gerade ganz viel Ohren auf, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein Tatbestand ist, den ihr in vielen Unternehmen auch mit Managementsystemen vorfindet. Da passieren richtige Leidensgeschichten auch. Und die Fachkräfte, die sind ja dann oft Adressaten dieses ganzen Leidens auch. Diese Wochen vor den Audits sind manchmal so mit Arbeit gefüllt, dass alles aufgearbeitet wird, neue Checklisten ausgefüllt, Berichte nochmal neu geschrieben und Daten kontrolliert und also so Arbeit, die als Unsinn erlebt wird, auch als wenig nützlich, hilfreich und so weiter und so fort. Da kann der Leidensdruck ziemlich hoch sein auch.
Ja, und die Leitfrage ist ja immer, wofür, ne? Also, weil die Systeme sind ja eigentlich dafür gebaut, dass man Schwachstellen in den Blick kriegt und lernt, ne? Dass das System lernt. Und jetzt sozusagen das Papier zu befriedigen, mit viel, viel Aufwand, dass der Auditor sagt, alles ist gut. Im Nachhinein, da hat das Papier dann ja eigentlich auch gar nichts gebracht. Und deswegen kann ich den Unmut über auf diese Art und Weise eingeführte Managementsysteme natürlich voll und ganz nachvollziehen. Und damit einer anderen Sicht überhaupt mal zu gucken, wie nutzen wir denn eigentlich diese Managementsysteme? Ja, und die sind natürlich auch immer sehr stark auf Vollständigkeit gebaut. Das heißt, auch da mit einem anderen Organisationsverständnis, was vielleicht die Einsicht bringt, dass Vollständigkeit gar nicht möglich ist, gibt es vielleicht auch wieder eine Öffnung, dass man sich auf bestimmte besondere Bereiche, wo man die Aufmerksamkeit besonders drauf hochhalten will, fokussieren kann, während man andere Bereiche ein bisschen anders bearbeitet. Ne? Auch da muss man halt sinnvolle Strategien entwickeln.
Das ist ein sehr spannendes Thema, weil Managementsysteme sind sehr fokussiert auf Prozesse, auf geregelte Abläufe. Und viele Fachkräfte glauben immer noch, dass sich alles regeln lässt, dass ich für alles einen Standard finden kann und für alles einen Prozess definieren kann. Und all das andere, was in der Welt des Unternehmens ja auch passiert, das ad hoc reagieren, das mit Überraschungen umgehen, damit, dass gerade drei Kollegen wieder eine Grippe haben oder der Kunde plötzlich was völlig anderes will als vorher. Es wird immer gemacht, aber in Managementsystemen kaum gesehen, dass dieses Arbeitsfeld auch da ist.
Ja, das ist die Nebenwirkung dieser regelbasierten Idee, also eine Organisation, jetzt kommt Theorie rein, betrachtet man eine Organisation als ein lebendes System, ist die Organisation nie 100% durchschaubar. Und natürlich hat sich es in den Systemen das mentale Modell herausgebildet, wenn wir alles standardisieren, alles regeln und alles in Abläufe bringen, dann haben wir eine sichere Organisation. Genau. Und da kann ich jedem, der damit zu tun hat, nur Carl Weick und Vita Sutcliffe empfehlen. Der Titel ist schon großartig, ne? Das unerwartete Managen. Weil wenn diese Systeme, und Annette hat viel damit gearbeitet, aber für mich war das ein Erweckungserlebnis sozusagen, zu erkennen, dass jemand sagt, wenn ihr euer Thema Qualitätssicherheit und so weiter, wenn ihr das als ein durchregelbares, berechenbares System betrachtet, habt ihr verloren. Weil die Welt richtet sich nicht nach eurer Berechnung, sondern es kommen unerwartete Ereignisse, wo vollkommen anders gehandelt werden kann. Und dann ist die Organisation gelähmt. Also auch die Vorbereitung auf Unerwartetes gehört mit zu einem Grundverständnis von Organisation. Präventiv. Annette, ja, ich habe es gesehen, ich wollte nicht, dass du Schnappatmung kriegst.
Ja, genau. Interessiertes Mitreden wollen, würde ich es bezeichnen. Ich wollte es jetzt nur noch mal ergänzen, ne? Da sind wir bei einer nächsten super wichtigen widersprüchlichen Anforderung, die für Fachexperten gilt, und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Und es ist so, man könnte jetzt sagen, Einerseits Festlegungen, also notwendige Festlegungen, das sind die Standards und Regeln, ne? Ich wäre dumm, wenn ich es nicht machen würde, Wissen aus der Vergangenheit zu nutzen, damit die Dinge auch im Hier und Jetzt und in der Zukunft richtig gehen, und andererseits Flexibilität, um mit Unerwarteten umzugehen in der Situation und auch zu lernen oder the willingness, mich anzupassen. Und jetzt haben wir immer von diesen unterschiedlichsten Fachfunktionen geredet, ne? Also Qualität, Compliance, aber auch Corporate Learning, Innovation. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, kann man sagen, also wir haben jetzt mehr über Qualität gesprochen, über Managementsysteme, was ja typisch ist so für Quality Safety, und die natürlich eher auf dieser Seite der Festlegung häufig sind, ne? Also diese Idee, dass sich kontrollorientierte Systeme bauen kann, die irgendwann mal so ein perfektes System abbilden. Und jetzt haben wir aber auch andere Fachfunktionen, die genau auf der Gegenseite sind. Ja, die Lernen, Innovativität, das ganze Agile, das ist ja eher auf der Seite von Anpassungen, die aber wiederum ausblenden, dass es eine bestimmte Stabilität in der Organisation überhaupt braucht, um davon abzuweichen. Und das macht es eigentlich so spannend, diese Fachfunktionen auch zusammenzubringen, weil sie eigentlich an der gleichen Paradoxie, würden wir sagen, oder an den gleichen widersprüchlichen Anforderungen arbeiten, nur dass die einen dazu neigen, auf den einen Pol zu gehen und die anderen die einen auf die Flexibilität und die anderen auf die Festlegung. Mhm. Und beide irgendwann daran kranken, dass man das andere auch braucht. Mhm. Ja, Sicherheitsregeln, wo die Operativen in die Grauzone gehen, weil die natürlich die Regel nicht zu allen Situationen passt, ja, oder die Innovationsbeauftragten, die zu Missionaren für Innovation, Regelbruch und so weiter werden, die irgendwann mit der Operativen konfrontiert werden, die sagen, nee, Moment, also wir wollen jetzt hier nicht ständig Regeln brechen, wir brauchen auch eine gewisse Berechenbarkeit hier in unserem Geschäft. Also da beobachte ich häufig so eine gewisse Naivität, die da im Gange ist. Und diese Fragen eigentlich wieder enger zusammenzufügen, indem man diese Fachlichkeiten auch mal zusammenbringt. Das finde ich persönlich eine super spannende Frage. Und so ist tatsächlich auch die Idee entstanden, diese Werkstatt zu machen, in der Hoffnung, dass wirklich auch diese unterschiedlichen Leute kommen.
Ja, ich habe diese Menschen, die keine Regeln wollen, stark in der Informationssicherheit auch erlebt, als ich da mit agileren Teams zusammengearbeitet habe, die halt Scrum etabliert haben und da ja einfach auch ganz andere Arbeitsformen entwickelt haben. Die waren sehr sensibel, was feste Regeln angeht und feste Vorgaben. Und das ist sicher ein Thema, mit dem auch jede Fachkraft immer wieder konfrontiert ist, weil welcher Mensch lässt sich schon gerne feste Vorgaben machen? Gerade erwachsene Menschen möchten ja bitte auch erwachsen behandeln werden. Also das ist auch so ein Alltagskonflikt, dass ich als Fachkraft ganz oft in der Situation bin, dass ich Regeln definiere oder meine dann auch sagen zu müssen, das müssen wir so tun, weil das steht im Gesetz oder das steht in der Norm. Und die Menschen, die mir da gegenüber sitzen, einfach nur den Kopf schütteln und sagen, aus meiner Sicht ist das Schwachsinn oder es hilft mir nicht weiter. Und das dann zusammenzubringen, ist dann auch oft nochmal so ein Widerspruch.
Es kommt ja auch ganz schnell die Wertigkeit mit rein, ne? Also gerade auch bei Agilität oder bei ähnlichen Themen kommt sofort eine Wertigkeit mit rein. Was ist modern, was ist altmodisch, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch, was ist lähmend, was ist von mir aus Exploration fördernd. Und was Annette vorhin angesprochen hat, es ist ja in Systemen so, im Krankenhaus gibt es ja sehr unterschiedliche Wertigkeiten auch der Berufe, die dort sind. Also es entstehen schneller, als man will, Wertigkeiten, was die Querschnittsfunktion oder die Expertenfunktion in den Organisationen angeht. Da wir sehr lange und sehr tief in Konzernen auch unterwegs waren, man muss gar nicht danach fragen, wenn über die andere Einheit berichtet wird, ist ganz schnell ein wertender Aspekt dabei. Mhm. Also die Fachleute aus der Arbeitssicherheit, um Gottes Willen. Ja, lass mir die draußen, wenn die kommen, die Prinzipienreiter und die Gutachter. Und wenn man sie fragt, was man machen soll, sind sie wieder weg, weil beraten und helfen tun sie sowieso nicht. Ja? Mhm. Also man muss nicht danach fragen, man kriegt sofort ein Paket mit, wo so ein Stempel draufsteht. Was sind das denn für Typen und was sind das denn für Menschen und wie ticken die? Und wenn man das jetzt noch zusammensetzt mit der Erfahrung, dass eben die meisten Themen, die die Organisation beschäftigen, eben für mehrere dieser Einheiten relevant sind, merkt man plötzlich, dass man in einem ziemlich diffusen Konstrukt unterwegs ist. Und daran auch anders zu arbeiten, also in der Werkstatt zu sagen, wie gestalten wir eigentlich die Beziehung zu Nachbar, zu Nachbarabteilungen, die also Fachexpertisen. Und da kommt die Sprache noch dazu. Ne? Armin Nassei hat ja in der Corona-Krise da ein Buch geschrieben über die sprachliche Unfähigkeit von den ganzen Expertisen, die in den Krisenstäben waren, weil sie sprachlich schon ein Riesenproblem hatten, sich gegenseitig zu verstehen. Ja. Virologen, Epidemiologen, Verhaltensexperten, Soziologen, Mediziner. Das geht schon sprachlich los, dass jede Expertengruppe glaubt, sie muss eine eigene Sprache entwickeln, um sich verständigen zu können und ihre Expertise zu zeigen. Und jetzt kommen die alle in einen Topf und sollen zusammen was Schmackhaftes kochen. Und dann wird es natürlich Turmbau zu Babel.
Ja, Sprache ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Ich händel dann immer mit diesem Begriff Normdeutsch. Und viele Fachkräfte haben inzwischen begriffen, dass diese Normbegrifflichkeiten und Vokabeln im Unternehmen überhaupt keinen Anklang finden und bemühen sich jetzt auch, das zu übersetzen, weil vieles kann man sehr einfach übersetzen. Das ist auch nochmal ein schönes Thema. Du hast jetzt gerade schon die Werkstatt ein Stück weit angesprochen. Wie kann ich mir eigentlich das Arbeiten dann in so einer Werkstatt vorstellen? Ich habe ja von Werkstatt einen sehr positiven Begriff. Ich bin ja Handwerkerkind. Wie wollt ihr das anlegen, auch als, Weiterbildungsentwicklungsveranstaltung für Fachkräfte oder Unterstützungsveranstaltung? Das würde mich nochmal interessieren.
Soll ich, Stefan? Wir müssen immer ein bisschen gucken. Zu dritt muss man sich abstimmen. Also die Idee, ich habe mal vor Jahren eine Werkstatt Corporate Learning gemacht. Und das sah so aus, dass wir, die Veranstaltung, die im November stattfindet, ist jetzt ja erstmal so eine Auftaktveranstaltung. Und so sind wir damals auch vorgegangen, dass wir so eine Auftaktveranstaltung gemacht haben, wo wir interessierte, damals Corporate Learning Verantwortliche zusammengebracht haben und überhaupt erstmal uns so ein bisschen die Karten gelegt haben, so einen neuen Zugang sozusagen zu dem eigenen Thema zu finden. Ne? Das wäre jetzt ja bei uns jetzt quasi 2.0, weil wir jetzt verschiedene Fachfunktionen einladen in der Werkstatt für interne Fachexperten. Und dort war der Zuspruch so groß, dass die Kollegen gesagt haben, lasst uns doch regelmäßig treffen und uns immer bestimmte Themen vornehmen, auch Themen, die aus unseren eigenen Reihen entstehen und Schritt für Schritt sozusagen zu überlegen, wie können wir die denn auf eine andere Art und Weise bearbeiten. Und das ist eigentlich das, was diese Werkstattidee ausmacht, ne? Also wirklich an eigenen Themen zu arbeiten, wirklich nach neuen Wegen zu suchen, nach Alternativen zu suchen, jenseits der eingeschwungenen Pfade. Und immer mit einer pragmatisch orientierten, aber doch anspruchsvollen, weil sonst würde sie keinen Unterschied machen, Denkfolie sozusagen, ja. Also, dass man, also zum Beispiel Möglichkeiten, das eigene Organisations- und Steuerungsverständnis zu reflektieren, vielleicht nochmal einen anderen Zugang zu Change-Fragen zu bekommen, zur eigenen Rolle. Aber immer mit, also wir begleiten ja Organisationen und auch Expertengruppen seit vielen, vielen Jahren in den Organisationen. Und deswegen ist die Idee schon immer auch zu überlegen, was könnt ihr eigentlich tun als nächsten Schritt? Ja, also insofern Werkstatt to be continued, um an diesen Themen auch zu arbeiten, vielleicht auch mal mit Erfolgen zurückzukommen und Erfolgen und Misserfolgen natürlich, und die wiederum auszuwerten. Was ist da eigentlich, was haben wir versucht und was ist vielleicht überraschenderweise passiert?
Mhm. Wir haben so einen Leitsatz, Theorie, damit es praktisch wird. Ne? Also, und ich bin jetzt bestimmt auch der bei uns im Kernteam bei der Lust an Theorie immer wieder die Frage stellt, was macht es in der Praxis für einen Unterschied? Hm. Und wir haben den Anspruch, dass wir bei der Theorie nicht zu schnell Abstriche machen, weil ich finde die neuere Systemtheorie unwahrscheinlich wertvoll und reichhaltig in der Art und Weise, wie sie mit bestimmten Fragestellungen umgehen kann und was sie dafür für Erklärungen und für Interventionsideen entwickelt. Aber gleichzeitig wollen wir keine wissenschaftlichen Vorträge halten, sondern immer dafür sorgen, dass dieser Input handwerklich einen Unterschied macht. Und das können wir an unseren eigenen Projekten zeigen. Also wir scheuen uns auch nicht, kritisch gelaufene eigene Projekte kundzutun und darüber zu reflektieren. Aber vor allem an den, du hast Schmerzen erwähnt vorhin, also an den Schmerzpunkten der Teilnehmenden, die, wenn sie Vertrauen haben, was wir typischerweise irgendwie, gelingt uns ganz gut, das Vertrauen so weit hinzubekommen, dass sie auch an ihren eigenen Werkstücken arbeiten. Also dass wir zum Beispiel das Spannungsfeld genauer benennen, in dem sie sich befinden, dass wir beobachten, wie sie mit den Spannungen bisher umgehen, in welcher Qualität, mit wem, an welchem Ort, kontinuierlich oder ad hoc. Und dass wir dann gemeinsam in diesem Vorder-Hintergrundwechsel, also wir sind nicht mehr beim Inhalt, sondern wir sind bei den strukturellen Ankopplungsfragen. Ja, wie klärst du deinen Auftrag? Wie baust du die Beziehung in der Geschäftsführung anders auf? Wie spielst du mit deinen Nachbarn ein anderes Spiel, als auf Abgrenzung nur zu gehen? Dann wird's unwahrscheinlich konkret und dann gehen wir davon aus, dass wir 2, 3 Cases auch haben, die wir parallel an den verschiedenen Themen, die wir bearbeiten, durch die 2 Tage mit unseren Teilnehmern durchdenken können und handwerklich werden können.
Also verstehe ich das richtig, dass ihr im Grunde im November, der 19. November ist, glaube ich, der erste Tag, der 20. der zweite, ja, den ihr anbietet, erstmal ein bisschen Fundament legt, tatsächlich auch vielleicht ein bisschen Systemtheorie oder das Thema Muster, überhaupt ein gemeinsames Verständnis zu schaffen und da schon anfangt, dann aber mit Hilfe dieser Modelle und Werkzeuge auch konkret Praxis zu bearbeiten. Und die wollen, kriegen dann auch von euch das Angebot, sich weiterhin treffen zu können, um dann Praxisarbeit zu reflektieren und gemeinsam zu bearbeiten.
Richtig.
Und diese Follow-ups, wie stellt ihr euch die vor?
Das werden wir dann dort besprechen, denke ich. Also eine Möglichkeit, so haben wir es in der letzten Werkstatt gemacht, dass man Termine jedes halbe Jahr hat. Mittlerweile, also das war noch vor Corona-Zeiten, da haben wir das alles natürlich physisch gemacht. Jetzt kann man natürlich viel, viel besser noch über Hybridlösungen nachdenken, also dass man bestimmte Treffen dann auch virtuell macht.
Ja.
Aber das würden wir da vor Ort dann einfach gucken, wie es am besten passt.
Meistens ist es ja eine kluge Kombination aus beiden.
Ja, ja.
Und es hängt auch von der Lust natürlich der Teilnehmenden ab, wie gut springt der Funke über und wie intensiv gelingt es, diese Perspektive des neuen Lernens, also von Leidensgenossen sozusagen einer anderen Färbung zu profitieren, statt im eigenen Experten-Tiefenbohrungsmodus zu sein.
Ich kenne solche Settings ja auch aus meinen eigenen Trainings und ich mache die Erfahrung, dass wenn zufällig Qualitäter, Umweltschützer oder Qualitäter und Arbeitssicherheitsleute zusammensitzen, die durchaus ganz viel Gemeinsamkeiten entdecken und sich ganz schnell auch sehr viel gegenseitig unterstützen können. Sobald es im Gespräch dann losgeht, über die Praxis zu reden, gehen dann dauernd die Glühbirnchen an im Kopf. Also das ist sicherlich etwas, was ihr da in diesen Workshops auch ganz schnell oder in der Werkstatt ganz schnell hinbekommt, sobald miteinander gesprochen wird. Dann hört sich das für mich auch so ein bisschen an wie so ein Konzept, das ich als kollegiale Beratung kenne.
Als ein Teil, ja. Sonst müssten wir ja da vorne stehen und sagen, was richtig und falsch ist. Und da wir so viel Expertise im Raum haben, wenn es uns mal gelungen ist, mit etwas Theorie diese Querschnittsebene in die Beobachtung zu finden, dann wäre es ja, sage ich mal, sträflich, die Expertise und die Erfahrung der anderen nicht wohldosiert in die konkreten Fälle mit einzubauen. Mhm. Weil in den meisten Fällen haben wir ja schon Leute im Kreis, die sagen, an der Stelle, da haben wir was entwickelt, kann ich das mal erzählen? Oder da sind wir weg von hinzugegangen. Also ich habe mal eine interne Kommunikationsabteilung beraten, die ein Riesenproblem hatten. Also die haben einen Riesenbereich von 10.000 Leuten. Das ist im Konzern sozusagen deren Teileinheit. Und die hatten ein Riesenproblem, dass sie immer ex post beauftragt wurden, schwierige Entscheidungen weichgewaschen in die Kommunikation zu bringen, schriftlich oder irgendwie anders. Und die sind auf die Barrikaden und hatten einen Vorgesetzten, der gesagt hat, ja, ich verstehe euch, ihr könnt viel mehr, ihr könnt unsere Art und Weise, uns auszutauschen, unsere Meetings moderieren, ihr könnt sie vorbereiten, ihr könnt Entscheidungsprozesse mit unterstützen. Mhm. Ich habe die auch in diese Richtung qualifiziert und die sind aufgeblüht sozusagen, weil sie gemerkt haben, sie können viel mehr in ihrer Funktion, wenn sie einen Entscheider haben, bei dem sie das verkaufen können. Dann ist er dummerweise entlassen worden und ein anderer eingesetzt worden, kam auch noch aus einem anderen Kulturkreis. Er hat vollkommen wieder auf diese alte Methode gesetzt und von 4 Leuten, die dieses Team waren, haben 3 diesen Job verlassen oder das Unternehmen verlassen, weil sie gesagt haben, ich lasse mich nicht mehr auf diese triviale Art der Arbeit zurück positionieren. Also Veränderung hat natürlich auch immer ein Risiko. Im besten Fall gelingt es mir, mutig an bestimmten Dingen Veränderungen in die Organisation einzubauen. in einem anderen Fall, ich würde noch nicht mal sagen, dass es immer der Schlechteste sein muss, erkenne ich, dass ich in dieser Struktur, in der ich hier bin, auch nicht glücklich werde. Und das kann ja auch mal passieren. Das ist nicht unser Ziel, aber es kann passieren.
Ja, das ist ja auch wichtig, dann auch entsprechende Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, das tut mir nicht mehr gut und so möchte ich einfach nicht weiterarbeiten. Was ich jetzt gerade auch so rausgehört habe, ist für die Fachkräfte, die eure Werkstatt besuchen, auch eine Chance oder Möglichkeit, die eigene Rolle noch mal ein Stück weit zu reflektieren. Denn das, was du gerade über den Kommunikationsexperten gesagt hast, ist eine der Rollen, die auch eine Fachkraft zum Beispiel in Qualität einnehmen könnte. Intern Brücken zu bauen, zu moderieren, dafür zu sorgen, dass verschiedene Silos miteinander ins Gespräch kommen. Das ist ein Thema, was in meinen Trainings auch ganz oft auftaucht, weil die sehr oft vor Gruppen, vor Projektgruppen, vor Meetings stehen, das moderieren sollen, organisieren sollen und damit eine echte Chance in der Hand haben, auch ihre eigene Funktion ein Stück weit aufzuwerten. Also ich bekomme da selbst im Gespräch mit euch schon ganz viele Ideen, wie es weitergehen könnte und was man alles diskutieren könnte.
Also das ist tatsächlich in unseren Prozessen auch immer ein Aspekt, diese Frage, den Hut wird man zwar nie los, also weg von dieser reinen Rolle des Experten, der einfach sagt, richtig oder falsch, sondern auch, und ich sage bewusst auch, nicht entweder oder, auch zum Moderator von Wissensbildungsprozessen zu werden. Ne? Und dann ist man gleich in dieser Frage, welche Wissensgruppen brauche ich denn dann eigentlich? Ja, die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen und auch in der Lage zu sein, das einerseits zu orchestrieren und andererseits aber auch ganz praktisch zu moderieren. Ne? Weil das ist auch nochmal eine Kunst für sich, diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen. Und das wird auf jeden Fall Thema in der Werkstatt. Ich habe noch so einen weiteren Punkt. Ihr hattet gerade die Teilnehmenden auch nochmal angesprochen. So eine Werkstatt lebt ja von den Teilnehmenden. Und ich habe letztens mal kurz schon mal drauf geguckt, wer da bisher so teilnimmt. Also wir haben natürlich auch Kollegen aus unseren laufenden Prozessen angesprochen. Und da sind tatsächlich einige auch dabei, die diese Schritte auch schon durchlaufen haben und, glaube ich, auch sehr spannende Fallgeschichten schon mitbringen und Erfahrungen, wie man in so welchen Prozessen über mehrere Jahre Schritt für Schritt vorgehen kann.
Das heißt, ihr habt ganz viele Co-Trainer schon.
Ja, also genau, das wollen wir ja auch.
Ja, toll. Meine letzte Frage an euch. Wenn diese Werkstatt, diese 2 Tage im November optimal läuft, und alle mit strahlenden Gesichtern wieder rausgehen, was wäre dann die größte, aus eurer Sicht beste, schönste Veränderung, die da stattgefunden hat in den Köpfen der Fachkräfte und wohlmöglich auch in deren Verhalten?
Ich will es mal mit einer ganz konkreten Erfahrung einer Kollegin deutlich machen. Ich hatte in einem Grundkurs systemische Organisationsberatung eine Kollegin, die hat in ihrer Organisation, das ist eine Sozialorganisation, bei der Frage, wo sie denn hin möchte zukünftig, hat sie gesagt, sie würde am liebsten eine interne Organisationsberatungsposition aufbauen, also eine Funktion, eine Expertenfunktion für interne Veränderungen und Change. Wir konnten sie begleiten von der Anfangsdiskussion mit ihren Entscheidern, mit ihrem Vorstand in den Phänomenen, die dann passiert sind. Also als sie angeboten hat, sie will Organisationsberatung machen, kamen plötzlich alle unmoralischen Anliegen von Führungskräften, die irgendwas loswerden wollten, was sie selber nicht machen wollten. Und es war wunderbar, wie sie gekämpft hat, immer wieder in den fortlaufenden Sitzungen, über das Profil ihrer eigenen Stelle, die sie da aufbaut. Erstmal eine Stelle, sie hat aber jetzt schon eine 2. Mitarbeiterin, also es gibt eine Expertenfunktion. Und ich habe dort miterleben können, wie von null auf in einen Reifungsprozess eine Person dafür gekämpft hat, alle diese unrealistischen und unmoralischen Angebote, die von außen kamen, ständig zu nutzen, um das Profil ihrer eigenen Einheit nach vorne zu tragen. Mhm. Und auch deutlich zu machen, dass sie ganz viele dieser Anliegen, die vielleicht erstmal sogar menschlich sind, überhaupt nicht annehmen darf in ihrer Profession. Und das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, weil das im Entstehen war in einer Welt, die überhaupt diese Rolle noch nicht kannte. Mhm. Aber ähnliche Effekte wünschen wir uns natürlich auch, wenn Leute kommen, die dann sagen, oh, ich habe 2, 3 Aspekte mitgenommen, bei denen ich die Positionierung meiner Leistung von mir aus reaktiv zu proaktiv neu positionieren kann. Und da weiß ich, mit wem ich beginnen muss, informell oder formal, dass ich da Fortschritte mache über die Zeit. Also sowas Prozessuales ist mein Wunschbild, was wir auslösen können und wo vielleicht auch ein Dialog weiterhin mit uns oder mit den Kollegen und Kolleginnen hilfreich sein kann, weil man hat Verbündete, die zuhören und sagen, ey, guck doch mal dahin oder ich habe etwas Ähnliches schon erlebt. Ich hoffe, das Beispiel macht es deutlich.
Ja, ich fasse es mal in dem Satz zusammen, weg von dem Mädchen für alles.
Genau. Und erfinderisch werden und auch nicht zu glauben, dass das in 3 Monaten zu Ende ist, wenn ich einen cleveren Schachzug gemacht habe, sondern auch hier in der Widersprüchlichkeit meiner Funktion aufmerksam zu bleiben, suchend zu bleiben, kreativ zu bleiben, auch mal einen Rückschlag hinzunehmen, statt sich sozusagen einigeln zu lassen in einer nicht wirksamen oder reduziert wirksamen Rolle.
Hört sich toll an. Annette?
Ich fände es einfach super, wenn jeder der Teilnehmenden mit einer Idee rausgeht, was er, also was so ein eigener Hebel sein könnte, um so einen Musterwechsel anzustoßen. Und es kann wirklich auch was ganz Kleines sein. Und vielleicht auch eine Idee, was eine günstige Gelegenheit sein kann, wo er oder sie da einen ersten Schritt gehen könnte. Und wie man da, wie er sie dann auch in diesem Moment wirklich einen Unterschied macht. Ich glaube, das muss man parat haben. Das wäre das eine. Und das andere, was mich total freuen würde, ist, wenn aus dieser Werkstatt eine Community unter Ungleichen und gleichsam doch Gleichen, wie wir es ja jetzt in der Unterhaltung rausgearbeitet haben, entsteht, die sich weiterhin Lust haben, sich mit diesen spannenden Fragestellungen auseinanderzusetzen und auch dran zu bleiben und irgendwo auch letztlich diese Versuche dann reflektieren können. Das wäre für mich ein Erfolg. Also die Fortsetzung.
Ja. Also was ihr bei mir erreicht hat, ist auf jeden Fall, dass ich nächste Woche mal meinen Studienfreund in Berlin anrufe und frage, was im November vorhat.
Ich habe noch einen Kumpel in Berlin.
Ja, genau.
Also Susanne, wenn ich an dich denke, wir haben natürlich erstmal Interesse, die internen Expertenfunktionen zu haben. Aber wenn interessierte Freelancer kommen, die immer an der Schnittstelle arbeiten, hat mich neulich jemand gefragt, als er unsere Ausschreibung gesehen hat. Ich bin Freelancer, ich bin selbstständiger Berater. Natürlich sind die auch erwünscht, aber wenn wir keine internen Fachfunktionen hätten und nur interessierte Freelancer, dann ist es natürlich nicht so spannend, wie wenn wir die internen.
Völlig klar. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Beraterkollege, Kollegin von mir jetzt auch irgendwie ganz gespannt gelauscht hat. Das sind ja Diskussionen auch auf einem bestimmten Niveau, auf das ich auch ein Stück weit vorbereitet sein muss oder auf das ich neugierig sein muss. Und insofern, ich bin gespannt, wer da kommt. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr mit mir dieses Gespräch hier geführt habt, dass ihr euch in euren Urlaubsdomizilen die Zeit genommen habt, das nochmal ein Stück weit ja zu porträtieren, diese Werkstatt auch, die ich mir jetzt viel besser vorstellen kann als vorher.
Total gern.
Ich drücke einfach mal die Daumen, dass sich jetzt ganz viele interessierte Anmeldungen noch ergeben für euch und freue mich einfach selbst jetzt auch sehr darauf. Vielen, vielen Dank.
Super. Dankeschön auch
danke
an dich
dir für die deine tollen Interesse. Fragen. Und wir werden dich ja sehen, ne?
Genau, im November. Gehört, ne? Dir auch.
Ciao,
vielen Dank.
Schönen Tag. Ciao.
Alles Gute.
Soweit unser Gespräch. Das war jetzt wirklich gehaltvoll, oder? Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, inklusive der intensiven Nachbereitung. Alle Links und Verweise, inklusive der Beschreibung und Anmeldung zur Werkstatt, findest du natürlich in den Shownotes und alles etwas ausführlicher mit der Zusammenfassung einiger knackiger Erkenntnisse und sogar einigen Begriffserläuterungen findest du wie immer im Blogsteckbrief. Vielleicht sehen wir uns ja im November. Wieder hören werden wir uns auf jeden Fall in 2 bis 3 Wochen. Und bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib neugierig. Deine Susanne.